Naja, also Sozialpolitik ist ja zunächst mal eine Fachpolitik. Also eine Politik, die dazu da ist, Menschen vor sozialen Risiken abzusichern. Und dafür gibt es ein ganz spezifisches Institutionensystem, zum Beispiel die großen Sozialversicherungen, aber auch das, was an sozialen Diensten läuft, auf kommunaler Ebene. Das hat man bisher als Sozialpolitik im engeren Sinne verstanden. Und Gesellschaftspolitik ist ja eigentlich viel breiter. Gesellschaftspolitik geht wirklich um die großen Fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben, auch im Arbeitsbereich, im privaten, also Freizeitbereich, wie wollen wir wohnen. Also Gesellschaftspolitik übergreift mehrere Fachpolitiken und ist eine grundsätzlichere Herangehensweise. Das ist der Unterschied. Und wir haben aber eine lange Tradition der Verknüpfung von Sozialpolitik mit Gesellschaftspolitik. Geht los schon 1958 bei Hans Achinger, der das sein Buch schon so genannt hat. Und aber es bezog sich eigentlich auf die gleiche Fragestellung, nämlich wie kann durch Sozialpolitik Gesellschaft selber insgesamt auch verändert werden?
Jetzt haben Sie in dem Vortrag sozusagen die Veränderung des Staates irgendwie, also zumindest vom, sage ich mal, Wohlfahrts- und Sozialstaat zu einer neuen Ausrichtung geschrieben. Wenn ich mich erinnere an die alte Bundesrepublik, dann war man eigentlich eine Zeit lang sehr stolz darauf, etwas wie Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat benutzen zu können als Terminus. Inzwischen ist es schon fast so etwas wie so ein politisches Kampfwort und negativ konnotiert. Was ist da passiert?
Ja, da ist genau das passiert, was man täglich in der Zeitung lesen kann, nämlich dass man diesem sozialstaatlichen System der Absicherung sozialer Risiken negative Folgewirkungen unterschiebt und glaubt, dass Menschen, die wissen, dass sie abgesichert werden, im Risikofalle, dass sie träge und faul werden und sich nicht anpassen an bestimmte Zwänge. Ein gutes Beispiel ist ja Hartz IV. Also man unterstellt den Arbeitslosen, dass wenn man keinen Druck macht und sie aktiviert, wie es ja so schön heißt, dass sie dann eben auch mal Jobs ausschlagen und lieber weiter auf Stütze leben, anstatt also sich zu rühren und sich selbst aktiv auf den Weg zu machen. Und das ist das, was im Image der Öffentlichkeit geblieben ist. Der Sozialstaat ist zu teuer, er kostet uns normale Bürger, die wir gar nicht davon abhängig sind, was ja nicht stimmt, zu viel Geld und es leben im Grunde die falschen Menschen davon, nämlich die, die nichts Produktives zur Gesellschaft beitragen. Und das ist natürlich Unsinn, weil, wenn man mal genau hinschaut, alle vom Sozialstaat profitieren, etwa bei der Rente, jeder ist froh, dass er, wenn er aus dem Erwerbsleben ausscheidet, Rente bekommt, ne, Rentenzahlungen. Oder Arbeitslosigkeit, das Risiko, arbeitslos zu werden, geht weit in die Mittelschicht hinein. Und man bekommt dann Geld, was in der Weimarer Republik zum Beispiel nicht der Fall war. Pflegeversicherung, ein ganz neuer Zweig der Sozialpolitik, das war früher gar nicht relevant. Heute werden viele Menschen älter, brauchen Pflege. Dafür haben wir einen extra Bereich der Sozialpolitik. Das sind Dinge, die nicht nur für eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft relevant sind, sondern für alle.
Jetzt folgt das ja kapitalistisch kritisch gesehen eigentlich dieser Verwertungslogik, ne? Also es wird unterschieden in Menschengruppen, die den Staat vorwärts bringen, ja, und welche, die ihn kosten. Mhm. Sie haben das Ganze als investiven Sozialstaat beschrieben. Ja. Können Sie mal so ein paar Mechanismen dafür?
Ja, also der aktivierende Sozialstaat möchte nur noch dort und in die Menschen investieren, die wirklich etwas zurückgeben in die Gesellschaft, zum Beispiel Kinder, ne? Investitionen in Kinder durch gute frühkindliche Betreuung heißt, dass sie später besser qualifiziert sind, dass sie bessere Jobs haben, damit werden sie auch mehr Steuern bezahlen und vor allem sie werden dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Also diese Überlegungen sind ganz wichtig. Deswegen ist der investive Sozialstaat an bestimmten Bevölkerungsgruppen besonders interessiert. Auch Frauen sind eine Produktivitätsreserve, weil eben der Anteil derjenigen Frauen, die mit kleinen Kindern leben in Deutschland und arbeiten, eben geringer ist als im internationalen Vergleich. Wenn man die alle in Arbeit bringen würde, hätte man wiederum Steuereinnahmen und diese Frauen würden zum Familieneinkommen beitragen, sodass die aus der Armut rauskommen möglicherweise. Also dies sind die Überlegungen des investiven Sozialstaates.
Die Aufgabe der Wissenschaft ist Analyse, ja, Entwicklung von Perspektiven, ja, durchaus auch und dergleichen. Hier bei dieser Tagung kommt Praxis und, ja, Wissenschaft zusammen. Ja. Und gemeint ist ein Begriff, sozusagen, der steht da oben drüber, Sozialpolitik. Jetzt ist die administrative Ebene jetzt hier nicht zu finden. Wie läuft denn das? Ich habe vorhin Ihrem Vortrag aufmerksam gefolgt und hatte den Eindruck, da steht jemand, der hat sich das alles angeguckt, hat die Schwächen der Analyse auch benannt und weiß eigentlich, wo die Haken und Drehangeln sind. Interessiert das sozusagen über Ihr Institut und die paritätischen Verbände hinaus die Politik nicht weiter?
Doch, selbstverständlich. Also über sozialpolitische Fragen wird täglich gerungen, weil es oft auch sehr wichtige Fragen sind für viele Menschen. Denken Sie mal nur an Rentenreformen. Aber es gibt natürlich neue Herausforderungen, auf die man reagieren muss. Zum Beispiel das Rentensystem hat ein Riesenproblem aufgrund eines positiven Faktums, nämlich wir werden alle älter. Also kann man es nicht so weitermachen wie bisher. Also muss man um Lösungen streiten und diese Lösungen sollen aber wiederum so sein, dass sie besser sind als die vorherigen. Und da haben wir verschiedene Meinungen und verschiedene Interessen. Und deshalb gibt es darüber große Auseinandersetzungen. Also insofern wird über sozialpolitische Fragen ganz intensiv in der Öffentlichkeit und in der Politik gestritten. Und wenn Sie mal in die Zeitungen gucken, ein großer Anteil der Dinge, die da stehen, das ist Sozialpolitik.
Jetzt wird gestritten, aber es wird auch eben auch gehandelt. Und diese Handlungen sind ja oftmals welche, wo man dann schon irgendwie nach einer Weile denkt, das kann sich doch niemand tatsächlich ausgedacht haben, der Realitäten überprüft hat. Das Bildungspaket, ein gutes Beispiel, ne, an dem sich das messen lässt. Wie läuft denn sowas ab? Also wenn man Sie vorher gefragt hätte, hätten Sie sicherlich gesagt, so geht's nicht.
Nein, das haben auch andere gesagt. Also das Bildungspaket ist ja ein gutes Beispiel, wie eine an sich gute Absicht, also ein Ziel, das man vorzeigen kann, nämlich wir wollen Kinder, die in Familien leben, denen es nicht so gut geht, besser fördern. Wie man das zu einem bürokratischen Monstrum macht. Man hätte auch anders vorgehen können, aber das ist genau diesem neuen Leitbild geschuldet. Man möchte den Menschen nicht einfach Geld in die Hand geben, sondern man möchte genau gezielt, dass sie die Leistung abrufen, die man genau bei ihnen haben möchte. Und das führt aber in der Folge dazu, dass sie Anträge stellen müssen, dass es bürokratisch wird, dass es mit anderen Leistungen konfligiert. Zum Beispiel geben viele Schulen auch heute schon umsonst Nachhilfe, gute Schulen. Jetzt sollen die aber 1 Euro dafür nehmen von den Eltern, ne? Die also vom Bildungspaket profitieren. Die müssen da jetzt rein und müssen dann also praktisch etwas bezahlen, was sie vorher gar nicht bezahlt haben. Oder Kommunen, die bisher schon gute Sachen gemacht haben für Familien am unteren Rand der Gesellschaft, ziehen sich jetzt aus dieser Leistung zurück und verweisen auf das Bildungspaket. Das ist oft so bei vielen Sozialleistungen, dass unabgestimmte Maßnahmen oder eben die Bürokratie mit ihren Zuständigkeiten dazu führt, dass etwas Schlechteres dabei herauskommt, als man ursprünglich hatte. Das ist nicht immer zu vermeiden, aber in diesem Falle beim Bildungspaket ist es auch eine Folge des Herangehens, nämlich man wollte nicht für alle eine niedrigschwellige Maßnahme einführen, entweder mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger oder meinetwegen mehr Ganztagsschulen und mehr gute Kitas in der Kommune, sondern man wollte eine Leistung schaffen, die die nur wirklich Gemeinden beantragen, persönlich und individuell beantragen, damit auch nur die Leute das Geld bekommen, die man meinte.
Wir sind ja in Sachsen-Anhalt, Sie haben es gerade benannt, ein Land, das sozusagen da wunderbar als Labor funktioniert. Ne? Also ganz platt gesagt, polemisch bleiben die Dummen und Armen bleiben, die gut ausgebildeten und Wohlsituierten gehen fort. Ja. Das heißt also, hier bleibt so der soziale Rest und das macht es für die Wirtschaft auch nicht attraktiver, hierher zu kommen. Ne? Also so dieser Kreislauf funktioniert nicht mehr. Was ist denn die Quintessenz aus dem, was Sie wissen und aus dem, was Realpolitik im Sozialen gerade ist, diesen Trend zu stoppen, beziehungsweise daran tatsächlich was zu drehen?
Also die Entleerung ländlicher Räume ist ja in Ostdeutschland besonders stark ausgeprägt. Sie wird aber auch im Westen kommen. Das ist eine der Folgen des demografischen Wandels. Und die Frage ist jetzt, wie man damit umgeht. Und man hatte, wie gesagt, Budgets, die sind begrenzt und man will jetzt mit diesem Budget etwas Positives erreichen. Eine Richtung sagt, ja, wir fördern nicht mehr alles, also wir fördern nicht mehr das letzte Dorf im hintersten Mecklenburg-Vorpommerschen. Das geht nicht, sondern wir müssen diese Dörfer im Prinzip aufgeben und müssen Kerne schaffen und die fördern, wo also es sich noch lohnt, in die Infrastruktur zu investieren. Und andere sagen, das geht nicht, das widerspricht dem Gebot des Grundgesetzes, nämlich Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen. Das ist ein Streit, der auch nicht entschieden ist, aber der nochmal deutlich macht, worum es geht. Wir haben halt nur knappe Mittel, wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Und wir können nicht mit der Gießkanne breit steuern, sondern wir müssen Maßnahmen einleiten, die im Grunde genommen positive Ergebnisse zeitigen in einem überschaubaren Zeitrahmen. Und das ist das Problem, das Dilemma, vor dem die Politik steht. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Entleerung der ländlichen Räume, dass die sozusagen sich verlangsamt. Aber es bleibt dabei, dass im Norden Sachsen-Anhalts, um ein Beispiel zu nennen, entsprechend auch ökonomisch sozusagen die Wirtschaft nicht so leistungsfähig ist. Es sind nicht so gute Ausbildungsplätze da für junge Menschen, Arbeitsplätze, die Menschen pendeln nach Wolfsburg oder so etwas. Das sind Situationen, die dazu führen, dass junge, gerade junge Frauen bisher gegangen sind. Und die Frage ist, kommen die wieder? Also das ist die Frage, an der viele gedacht haben, viele Projekte sind entwickelt worden. Da gibt es kein Patentrezept, sondern da muss man verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, was am Ende funktioniert.
Und die Logik, die eigentlich ja eine kapitalistische ist, sozusagen nur was sich rechnet, ist auch wert, da rein zu investieren, die lässt sich nicht brechen.
Sagen wir mal so, das ist weniger diese Logik, sondern es ist die Logik, wir haben ein begrenztes Budget in den öffentlichen Haushalten. Und der Streit geht darum, wie dieses Geld am besten, am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann. Und da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Also manche sagen in der Tat, wir investieren nur noch dort, wo wir einen ökonomischen Gewinn erwarten können. Und andere sagen, es geht auch um Lebensqualität, es geht um Lebenswelten, es geht um Menschen hier, die wir nicht aufgeben können. Und das ist ein Streit, der im Moment auch abläuft.